SRF 1.
.30 Uhr, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous mit diesen Themen. Ein Milliardenpaket für die Bahn der Zukunft. Verkehrsministerin Leuthard lanciert den Abstimmungskampf für den Ausbau des Schienennetzes.
Bahnfahren ist in der Schweiz beliebt. Jede Einwohnerin, jeder Einwohner legt jährlich über 2200 Kilometer zurück. Das ist so viel wie in keinem anderen Land der Welt.
Dann keine Rücktrittspläne. Thailands Ministerpräsidentin Shinawat hält dem zunehmenden Druck stand, zeigt sich aber gesprächsbereit. Im Schneckentempo gegen die Schwerverkehrsabgabe. In Frankreich blockierten Lastwagenchauffeure den Verkehr. Ihr Protest ist nicht der einzige. Und Sri Lanka 4,5 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Wie geht es den Menschen im Norden des Landes? Eine Reportage und um eins das Tagesgespräch mit unserer Korrespondentin. Im Studio sind Brigitte Kramer und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
Der Bundesrat empfiehlt, dem Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur FABI zuzustimmen. Ein gutes Bahnnetz sei im Interesse der Bevölkerung und der Wirtschaft, sagte Verkehrsministerin Doris Leuthard in Bern. Der Verkehr in der Schweiz nimmt stark zu, sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. Die FABI-Vorlage will verhindern, dass es deswegen Engpässe gibt. Ausbau und Unterhalt der Bahninfrastruktur sollen aus einem unbefristeten Fonds finanziert werden. Der Fonds soll in der Verfassung verankert werden. Das Volk stimmt am 9. Februar über FABI ab. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat es Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat erneut abgelehnt, zurückzutreten. Oppositionschef Suthep Thaugsuban hatte gefordert, dass sie ihr Amt bis morgen Dienstag abgebe. Das sei aber nicht vereinbar mit der Verfassung, erklärte Yingluck Shinawat in einer am Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Sie sei jedoch weiterhin offen für Gespräche. Währenddessen gehen die Straßenproteste in Bangkok weiter. Tausende Regierungsgegner starteten einen Sturm auf die Regierungszentrale, das Hauptquartier der Polizei und das Parlament. Die Polizei setzte erneut Wasserwerfer und Tränengas sowie erstmals auch Gummigeschosse ein. Mehrere Universitäten und Schulen blieben aus Sicherheitsgründen geschlossen. Bei den schlimmsten Ausschreitungen in Bangkok seit 3 Jahren wurden bisher 4 Menschen getötet. Zahlreiche Gegner des ukrainischen Präsidenten Janukowitsch haben den Zugang zum Regierungssitz in Kiew blockiert. Die Demonstranten errichteten Straßenblockaden. Mit ihrem Protest wollen sie die Regierung zum Rücktritt zwingen. Zur Blockade aufgerufen hatte Oppositionspolitiker und Boxweltmeister Vitali Klitschko. Die Opposition forderte die Demonstranten auf, friedlich zu bleiben. Dennoch kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach den Massenprotesten gestern Sonntag verbrachten viele Regierungsgegner die Nacht in einer Zeltstadt. In Australien und Neuseeland erhalten Contergan-Opfer eine Entschädigung. Vor dem obersten Gericht des australischen Bundesstaates Victoria einigten sich die Anwälte der Opfer mit dem britischen Konzern Diageo auf eine Zahlung von fast 80 Millionen Franken. Das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan war von 1957 bis 1961 rezeptfrei verkauft worden. Ein Wirkstoff führte bei bis zu 20.000 Kindern weltweit zu Gesundheitsschäden wie Fehlbildungen an Armen und Beinen. In Rumänien hat die Polizei ein Gelände geräumt, das 2 Monate lang von Demonstranten besetzt worden war. Die Proteste im Nordosten des Landes richten sich gegen den US-Energiekonzern Chevron. Dieser will mit der umstrittenen Methode des Frackings Schiefergas gewinnen. Dabei wird eine Mischung aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Untergrund gepresst, um das Gas aus dem Gestein zu lösen. Umweltschützer warnen, dieses Verfahren könne Erdbeben auslösen und das Grundwasser verschmutzen. Die Zürcher Stadtpolizei hat nach eigenen Angaben eine Rekordmenge der Partydroge Amphetamin, umgangssprachlich Speed, sichergestellt. Gegen 7 Personen wird nun wegen Drogenschmuggels und Handels ermittelt, wie es weiter heißt. Die 72 Kilogramm Speed hätten einen Marktwert von rund 1,5 Millionen Franken. Amphetamin ist eine synthetisch hergestellte Substanz, die ähnlich wirkt wie Kokain. Beliebt ist die Droge vor allem in der Party- und Techno-Szene. In der Schweiz bleibt der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten unverändert bei 2%. Das bedeutet, dass es keinen neuen Anspruch auf Senkung oder Erhöhung der Mieten gibt, teilt das Bundesamt für Wohnungswesen mit. Das Bundesamt stützt sich beim Referenzzinssatz auf den Durchschnittszinssatz der Hypotheken. Dieser Satz wird alle 3 Monate erhoben. Nächstes Jahr dürfte die Schweizer Wirtschaft kräftig wachsen. Das erwartet der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economie Suisse in einer Prognose. Der Verband rechnet 2014 mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts BIP um 2,2%. Grund dafür ist laut Economie Suisse insbesondere die Wirtschaftslage in Europa, die sich erholt. Die Exporte dürften somit deutlich zunehmen.
12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous und so geht es bei uns gleich weiter. Die Schweizer Züge sind schon heute gut oder zu gut ausgelastet. Nun will der Bund das Angebot ausbauen. Doch wer soll das bezahlen? Dann
Le Président François Hollande.
In Frankreich kocht die Wut. Präsident Hollande kommt unter Druck. Doch wie heiß wird am Schluss gegessen? Die Europäische Union startet mit einem neuen Grenzüberwachungssystem. Doch ist das ein Schutz für die Flüchtlinge oder eher eine Abschottung der EU? Und Augenschein im Luxuspalast.
Nur die edelsten Materialien. Ja, es wäre schön, wenn man sich das leisten könnte, anstatt zu übernachten.
Was mich ein bisschen stört, ist eigentlich die Dunkelheit der Zimmer vom Holz her. Das finde ich ein bisschen schade.
In Andermatt lud der umtriebige Investor Saviris die Bevölkerung ins neue 5-Sterne-Hotel. Auch das nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.247 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23,22 gehandelt, der Dollar zu 91,07 Rappen. Das Wetter? Meist scheint die Sonne, die Hochnebelfelder über dem Flachland lockern vielerorts auf. Morgen Dienstag liegt die Obergrenze bei rund 800 Metern, der Nebel löst sich tagsüber wieder auf. Die Temperatur erreicht im Norden 3, im Süden 8 Grad.
Die 100-Franken-Autobahn-Vignette ist gerade an der Urne gescheitert und schon steht eine neue, noch größere verkehrspolitische Vorlage vor der Abstimmung. Am 9. Februar geht es um Fabi. Die 4 Buchstaben stehen für Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur. Der Ausbau des Bahnnetzes wird zwar begrüßt, umstritten sind aber die Größe der Vorlage und die Kosten. Pro und Contra im Bericht von Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Dass der Bahnverkehr ausgebaut werden muss, daran besteht für Bundesrätin Doris Leuthard kein Zweifel. Auf gewissen Strecken sei es schon heute schwierig, zu den Stoßzeiten einen Sitzplatz zu finden. Wenn man jetzt nicht handle, dann werde sich die Situation im Bahnverkehr in naher Zukunft noch weiter verschärfen.
Wir haben in den nächsten 2-3 Jahrzehnten ein Wachstum an Bevölkerung zu bewältigen, ein Wachstum an Mobilität. Jede Person legt jährlich mehr Kilometer zurück als vor 10-20 Jahren und diese Mobilität wird weitergehen.
Damit mehr Züge fahren können und gleichzeitig der Unterhalt von Gleisen, Fahrleitungen, Brücken und Tunnels gewährleistet ist, hat das Parlament viel Geld in die Hand genommen. 6,4 Milliarden Franken soll es für den ersten Ausbauschritt geben, also bis 2025. Diese Investitionen lohnen sich, meint der Zuger Regierungsrat Matthias Michel. Als Präsident der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs könne er voll und ganz hinter dem Fabi-Programm stehen.
Es geht ja darum, dass die Bevölkerung sieht, wir schauen für alle. Alle Regionen sind berücksichtigt und bei dieser Vorlage ist dies nun der Fall.
In der Tat sind in verschiedenen Regionen Ausbauten vorgesehen. So soll die Strecke Bern-Lausanne schneller werden, die Verbindungen von Bern in die Zentralschweiz werden ausgebaut, genauso wie jene von Zürich und St. Gallen nach Graubünden und vieles andere mehr. Insgesamt sind rund 20 Ausbauprojekte vorgesehen. Dass die Schweiz einen starken öffentlichen Verkehr braucht, stellt kein Politiker grundsätzlich in Frage. Doch in ihrem Ausmaß sei die Fabi-Vorlage total überladen, findet die SVP. Fraktionschef Adrian Amstutz weist darauf hin, dass ursprünglich ja sogar der Bundesrat eine viel schlankere Fabi-Vorlage wollte.
Der Bundesrat hatte eine Vorlage gebracht, zu der hätte man ja sagen können, gut 3 Milliarden. Das Parlament hatte sie nach den regionalen Wünschen auf über 6 Milliarden erhöht.
Und die Bevölkerung müsse nun die Zeche dafür bezahlen, findet Amstutz. So werde der Pendlerabzug auf 3'000 Franken pro Jahr begrenzt.
Das sind rund 200 Millionen Schweizer Franken jährlich, wo diese Leute bezahlen müssen, die auf das Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren.
Fabi-Befürworter wie Verkehrsministerin Doris Leuthard relativieren diese Zahlen. Für 80% der Pendler werde sich nichts ändern. Und die Finanzierung von Fabi sei sehr ausgewogen. Die Basis bilde der bisherige Fonds für den öffentlichen Verkehr und sie werde ergänzt durch Beiträge der Kantone und eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 Promille. In welchem Ausmaß profitiert jetzt die Bevölkerung von einem besseren öffentlichen Verkehr? Oder ist es unter dem Strich nicht doch eine finanzielle Belastung der Bevölkerung? Das sind die Kernfragen, über die bis zum 9. Februar noch viel diskutiert wird.
Nach Frankreich. Erboste Lastwagenfahrer stauen mit ihrer Operation Schneckentempo kilometerweise die Straßen. Sie wollen die Schwerverkehrsabgabe definitiv vom Tisch haben. Pferdezüchter und Reitschulen protestieren gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und die Rotmützen, die Protestbewegung in der Bretagne, sowie die Linkspartei und die Kommunisten gingen am Wochenende auf die Straße. Was ist los in Frankreich? Aus Paris, Rudi Meder.
Immer wieder kommt es auf Frankreichs Straßen zu chaotischen Szenen. Erboste Autofahrer machen im Stau ihrem Ärger Luft, während die protestierenden Lastwagenfahrer erklären, dass die Schwerverkehrsabgabe ihnen wirtschaftlich das Genick brechen würde.
C'est une taxe qui va coûter à peu près entre 4 et 7% du chiffre d'affaires d'une société. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas supporter.
Diese Abgabe mache 4 bis 7% des Umsatzes einer Firma aus, das könne er nicht verkraften. Die Lastwagenfahrer sind mit ihrem Protest nicht allein. Die Rotmützen in der Bretagne demonstrierten auch an diesem Wochenende und die Linke, der Front de Gauche und die Kommunisten gingen in Paris auf die Straße.
Non, non, non! Au licenciement!
Nein zu Entlassungen, nein zur am 1. Januar in Kraft tretenden Erhöhung der Mehrwertsteuer.
C'est vrai que la TVA est complètement injuste puisqu'elle touche aussi bien les petits.
Die Mehrwertsteuer ist total ungerecht. Sie trifft die Kleinen viel härter als die Reichen.
Elle pèse beaucoup plus sur les petits que sur les gros, que sur les riches.
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziere die von Hollande beschlossenen Steuergeschenke für Unternehmen, Unternehmen, die den Patrons fürstliche Boni und goldene Fallschirme gewährten. François Hollandes Politik sei keine linke Politik, sie bringe dem Volk mehr Steuern, begünstige die Reichen. Das auch die Botschaft von Jean-Luc Mélenchon, des Chefs gewissermaßen der linken in Frankreich.
Le président François Hollande!
Jean-Luc Mélenchon behauptete, gestern hätten 100'000 demonstriert, doch die Polizei zählte nur 7'000. Und auch die heutige Protestaktion der Lastwagenfahrer scheint kleiner zu sein als frühere. Frankreich steht trotz aller Unrast nicht am Vorabend einer Revolution. Das ist auch die Einschätzung des renommierten Politologen Roland Guérol. Frankreich habe schon früher Protestwellen wie die jetzige erlebt.
Mais comme ça coïncide avec une catastrophe de niveau d'opinion de François Hollande et Jean-Marc Ayrault, tout le monde est là en disant mais voilà, est-ce que il y a encore une légitimité du pouvoir? Vous savez, on a des institutions qui sont incroyablement solides.
Weil diese Unruhen mit einem Popularitätstief von François Hollande und seines Premierministers zusammenfallen, fragen alle, ist der Präsident, ist die Regierung noch legitim? Doch wir haben extrem solide Institutionen. Es ist auch so, dass die Rechte oder Extremrechte nicht von der Situation profitieren können. Es gibt einen fundamentalen Zweifel an der Fähigkeit der Politik überhaupt, uns aus dieser Situation herauszuholen.
On est dans une espèce de doute fondamental sur la capacité du pouvoir politique, de la politique tout court, à nous en sortir.
Keine einfache Situation für François Hollande. Er hofft, dass die Protestwelle in der Weihnachtszeit nun abflacht und dankt Gott, dass er als Präsident in Frankreich eine so starke Position hat und im Parlament auf eine solide Mehrheit zählen kann.
Die Bilder hunderter toter Flüchtlinge im Mittelmeer haben Europa schockiert. Und noch immer, trotz stürmischer See, reißt der Flüchtlingsstrom nicht ab. Immer wieder greift die italienische Küstenwache Migranten auf, die mit ihren untauglichen Booten in Seenot geraten. Heute nun führt die EU ein neues, umstrittenes Überwachungssystem ein. Eurosur. Dank besserer Absprachen sollen die illegale Einwanderung sowie der Drogen- und Menschenschmuggel bekämpft werden. Ich bin nun verbunden mit Urs Bruder in Brüssel. Wird es im Mittelmeerraum ab heute denn weniger Bootsflüchtlinge geben?
Das glaube ich nicht. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Zahl der Bootsflüchtlinge von anderen Dingen abhängt, vom Wetter zum Beispiel, von der Jahreszeit und vor allem von den Ereignissen in Nordafrika und in Nahost. Es ist die Verzweiflung, die diese Leute auf den Weg nach Europa treibt. Sie nehmen dafür offensichtlich Todesgefahr in Kauf. Die Hoffnung ist auch offiziell nicht, dass man ab heute weniger solche Flüchtlinge hätte. Die Hoffnung ist, dass man mittelfristig vielleicht weniger Flüchtlinge hat, weil es schwerer werden könnte, nach Europa zu kommen, sich das herumsprechen könnte.
Eurosur basiert ja vor allem auf dem Austausch von Informationen. Ist denn das griffig genug?
Auch das glaube ich nicht. Viele hätten sicher gern mehr, aber es ist das, was in Europa derzeit möglich ist. Grenzschutz bleibt eine nationale Angelegenheit. Die Mitgliedstaaten wollen sich das nicht wegnehmen lassen. Auf europäischer Ebene ist es aber auch tatsächlich schon ein Fortschritt, wenn zum Beispiel spanische und italienische Zöllner oder Patrouillenschiffe ihre Informationen über das, was an den Grenzen geschieht oder hinter den Grenzen geschieht, austauschen. Und die EU-Experten sagen, das bringt uns tatsächlich auch etwas.
Nun gibt es aber auch Kritiker, die sagen, das neue Überwachungssystem diene vor allem der Abschottung und nicht etwa dem Schutz der Flüchtlinge. Ist das eine berechtigte Kritik?
An der Kritik ist, glaube ich, etwas dran. Die Politiker haben ja vor allem unter dem Eindruck des Unglücks von Lampedusa im Oktober, als 350 Flüchtlinge aufs Mal ums Leben kamen, davon gesprochen, dass Eurosur auch solchen Leuten helfen könnte. In erster Linie will das System aber Flüchtlinge nicht retten, sondern sie von Europa festhalten. Sondern sie von Europa fernhalten. Man will Flüchtlinge früh erkennen, möglichst so früh, dass man sie legal wieder zur Umkehr zwingen oder bewegen kann. Die Kritik ist also insofern berechtigt, als hier ein Abschottungssystem etwas schönfärberisch auch als Rettungssystem verkauft wird. Dass das System aber einen Nebeneffekt hat, dass man diese Flüchtlinge vielleicht schneller entdeckt, dass man sie früher erkennt, das ist schon möglich und dass man ihnen dann auch zu Hilfe kommt, auch. Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass auch das Wegschauen ein bisschen schwerer wird, wenn man weiß, dass die Information über dieses und dieses kleine Boot in Not auch beim Nachbarn jetzt angekommen ist.
Danke nach Brüssel für diese Einschätzungen. Das war unser EU-Korrespondent Urs Bruder. Die Ehe ist eine Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau. Gleichgeschlechtliche Ehen soll es nicht geben. Dies hat das kroatische Stimmvolk am Wochenende entschieden. Es war die erste Volksinitiative seit Kroatiens Unabhängigkeit vor 23 Jahren. Das deutliche Abstimmungsresultat beflügelt die national-konservativen Kräfte. Sie planen bereits eine nächste Initiative gegen die serbische Minderheit im Land. Und das reißt Wunden aus dem Bürgerkrieg auf. Walter Müller.
Der Zerfall Jugoslawiens begann in Vukovar. Selbst 20 Jahre später sind die Wunden des Krieges noch nicht verheilt. 1991 zerstörten serbische Militärs die Stadt Vukovar in monatelanger Besetzung total. Über 1000 Menschen sind unter dem Artilleriebeschuss und bei Massakern umgekommen. Seitdem lebt die kroatische und serbische Bevölkerung Vukovars in Parallelwelten. Nur langsam konnte wieder einiges Vertrauen aufgebaut werden. Vertrauen, das nun auf dem Spiel steht, wegen der Zweisprachigkeit. Ein landesweit gültiges Gesetz verpflichtet zu zwei Sprachen, wenn eine Minderheit in einer Gemeinde oder Stadt über einen Drittel der Bevölkerung ausmacht. Für Vukovar bedeutet dies, dass alle Schilder an öffentlichen Gebäuden in lateinischer und in kyrillischer Schrift angeschrieben werden. Denn weit über 30% der Bevölkerung in Vukovar sind serbischer Herkunft und kyrillisch ist die offizielle serbische Schrift. Die seit zwei Jahren amtierende mit der Linksregierung in der Hauptstadt Zagreb wollte mit der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz der Minderheiten endlich ernst machen. Sie ließ zweisprachige Schilder montieren, wo dies das Gesetz vorschrieb. Schließlich war man dies auch der EU schuldig, die Kroatien diesen Sommer aufgenommen hat. In Vukovar aber zerstörten wütende kroatische Kriegsveteranen postwendend die zweisprachigen Schilder. Sie verlangen vom Staat, dass die Stadt Vukovar zum Kriegsdenkmal erklärt wird, wegen dem erlittenen Leid. Dagegen hätte die Regierung nicht viel einzuwenden. Die Kriegsveteranen wollen aber, dass Zweisprachigkeit erst eingeführt wird, wenn die Minderheit der Bevölkerung 50% ausmacht. Und zwar im ganzen Lande, nicht nur in Vukovar. Eine 50%-Hürde diskriminiert jedoch die Rechte der Minderheiten und verstößt gegen EU-Recht. Dessen ungeachtet werden die Initianten kräftig von nationalkonservativen Parteien und der mächtigen katholischen Kirche unterstützt. Die Initianten sagten gestern, sie hätten die erforderlichen 450.000 Unterschriften für eine Volksinitiative bereits zusammen. Die sozialdemokratische Regierung in Zagreb sucht nun krampfhaft nach Mitteln und Wegen, wie Referendums- und Initiativrecht neu zu regeln wären. Da bisher niemand Unterschriften für Volksinitiativen gesammelt hatte, ist auch nicht festgelegt, wer über die Rechtmäßigkeit einer Initiative zu befinden hat. Die aufgeflammte nationalkonservative Intoleranz gegen Minderheiten hat in Kroatien das fragile Gleichgewicht zwischen Minderheiten und Volksrecht ins Wanken gebracht.
Der Bericht von Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. Sie hören Rendezvous, es ist 8:08. Die Andermatterinnen und Andermatter trauten der Idee des ägyptischen Investors Saviris nicht zurecht. Aus dem Nichts sollte in ihrem Bergdorf ein riesiges, luxuriöses Tourismusresort entstehen. Auch als die ersten Bagger auffuhren, war man noch skeptisch. Jetzt, gut 8 Jahre später, hat das Großprojekt von Sami Saviris einen Meilenstein erreicht. Das Herzstück des Milliardenprojekts, das Hotel Cedi, hat gestern für die Einheimischen seine Türen geöffnet. Und die Leute kamen in Scharen. Ist die Skepsis verschwunden? Aus Andermatt, Miriam Eisner.
Grüezi miteinander, kennt da oder da? Grüezi miteinander, kennt der oder da?
Unaufhörlich strömen sie durch die Gänge, um zu sehen, was das neue Luxushotel seinen Gästen bietet. Es sind alte Bauern aus dem Tal, junge Leute, die längstens im Unterland arbeiten, neugierige Besitzer von Ferienwohnungen, die aus der ganzen Schweiz angereist sind. Auch eine der Suiten kann man besichtigen, mit Lederpolstergruppe Schmine Bar. Je nach Saison kostet sie mehr als 2'000 Franken. Bei den Besucherinnen und Besuchern kommt sie unterschiedlich an.
Ja, der Luxus, Schönheit im Detail, faszinierend.
Mir gefällt es sehr gut, weil es vor allem auch viel mit Holz ist. Das ist halt ein bisschen anmächelig.
Was mich ein bisschen stört, ist eigentlich die Dunkelheit der Zimmer vom Holz her. Das finde ich ein bisschen schade.
Also mir gefällt es überhaupt gar nicht. Und frisser Portemonnaie deckt sich gar nicht länger.
Auch unten in der Lobby, den Restaurants und den Bars herrscht ein Riesengedränge. Man genießt die Bewirtung mit Wein und Häppchen. Durch die Menschenmenge balancieren Kellner ihre Tablets mit sonnenfarbigen Drinks. Und unter ihnen, fast wie ein Popstar, Sami Saviris, strahlend und locker, der links grüßt und rechts Komplimente entgegennimmt. 300 Millionen Franken hat Saviris in das Flaggschiff der Ferienanlage investiert. Und wenn er jetzt durch das fertige Hotel flaniert, ist er zufrieden.
Ich freue mich jetzt über das Resultat. Und im Endeffekt ist das ja das Erste, was wir hier bringen. Und das ist auch der Beweis, dass auch Andermatt eine Qualität zeigen kann, wie die anderen guten Destinationen der Schweiz. Und deswegen war da kein Franken zu sparen.
Ob aber das, was so schön dasteht, auch wirklich funktioniert, ob genügend Gäste kommen und es auch rentiert, Viele Einheimische hoffen es, so wie diese Frau.
Das ist wirklich eine Chance für andere Mod. Jetzt mittlerweile muss man schon sehen, dass es wahrscheinlich ein bisschen allzu gross ist. Also wenn es wirklich so realisiert wird, wie er geplant hat, weiss ich dann nicht, ob andere Mod wirklich das kann verkraften. Aber jetzt, das Chad ist ein erster Schritt und die ganze Bevölkerung ist wirklich froh, dass das aufgegangen ist und wir starten jetzt eine neue Ära.
Und obwohl mit dem Luxusresort eine neue Welt nach Andermatt kommt, die zuständige Urner-Regierungsrätin Heidi Zgracken ist überzeugt, dass die Bevölkerung diese Entwicklung mitträgt.
Natürlich gibt es in einer Bauphase immer wieder auch schwierige Situationen, die man angehen muss. Aber ich glaube, wenn man das sieht, was geleistet worden ist hier, was entstehen wird, den Anschluss wieder zu finden an den Luxustourismus aus dem 19. Jahrhundert, das wird die Menschen überzeugen.
Am 20. Dezember werden die ersten zahlenden Gäste ins Hotel Chedi kommen. Ausgebucht ist es noch nicht.
26 Jahre lang herrschte in Sri Lanka Bürgerkrieg, bis 2009, bis die singalesische Regierung die Tamil Tigers besiegte. Die Kämpfe sind vorbei, doch mit dem Frieden ist nicht etwa Wohlstand eingekehrt. Im Gegenteil, die tamilischen Fischer im Norden und Nordosten Sri Lankas kämpfen um ihre Existenz. Karin Wenger hat sie besucht.
Hunde schlafen im Schutz der farbigen Fischerboote am Strand von Mulai Tivu. Hier am letzten großen Kriegsschauplatz im Nordosten Sri Lankas herrscht Mittagsöde. Einige Fischer sitzen im Schatten eines Palmdaches und spielen eine Runde Karten. Sie haben zweimal alles verloren. Während des Tsunamis 2004 und in der letzten Schlacht 2009, als die sri lankische Armee die Tamil Tigers ausgelöscht hatte und mit ihnen Zehntausende von Zivilisten. Der Fischer Thanmalingam hat überlebt. Er steht barfuß und nur mit einem traditionellen Lungi, einem Wickelrock, bekleidet neben seinem Boot. Im Juni 2010 sei er aus einem Regierungslager nach Mulai Tivu zurückgekehrt, sagt er. Alles war zerstört, als ich zurückkam. Die Boote waren alle weg. Ich habe bei der Bank einen Kredit aufgenommen, um Netze zu kaufen. Heute liegen am Strand von Mulai Tivu Dutzende von neuen Booten. Trotzdem sind die Fischer seit Tagen nicht mehr ausgelaufen. Denn früher, als die Tamil Tigers noch die Küste kontrollierten, hätten sie täglich 200 Kilogramm Fisch gefangen. Heute sei es halb so viel, klagt ein weiterer Fischer. Seit Kriegsende fischen die singalesischen Fischer aus dem Süden des Landes in unseren Gewässern. Das größte Problem sind jedoch die indischen Fischer aus Tamil Nadu. Sie fischen mit Schleppnetzen unsere Fischgründe leer. Wenn die Inder kommen, blieben die tamilischen Fischer im Norden Sri Lankas an Land, sagt Ahilan Kadirgamar, ein politischer Analyst in Jaffna.
Now trawling, as you know, is a very destructive fishing method. What it does, it drags the bottom.
Die Schleppnetze sind extrem zerstörerisch. Sie wühlen den Boden auf, beschädigen die Korallen und fangen die Jungfische. Und sie zerreißen die Netze der lokalen Fischer und zerstören damit das Wertvollste, was diese besitzen. Durch die Invasion von indischen und singalesischen Fischern hat sich die Beute vor der Küste von Mulai Tivu um die Hälfte reduziert. Für die Männer von Mulai Tivu hat das dramatische Folgen. Die meisten sind heute stark verschuldet. Fischer Kogulan hatte nach dem Krieg einen Kredit von umgerechnet 3.000 Franken aufgenommen und damit einen Kühltransporter gekauft. Er wollte die Fische aus dem Norden im Süden verkaufen. Aber das Geschäft lief nicht. Ich konnte die monatlichen Zinsen nicht mehr bezahlen. Es gab schlicht zu wenig Fisch zu transportieren. Jetzt musste ich den Transporter der Leasingfirma zurückgeben. Kogulan ist nicht der Einzige, dem das so geht. In der Fischergemeinschaft in Mulai Tivu haben 8 Männer einen Kredit aufgenommen, um sich Kühltransporter zu kaufen. Einige können ihre Kredite nur mit Hilfe ihrer tamilischen Verwandten aus dem Ausland bedienen, andere haben bereits aufgegeben. Kein Wunder sind die Fischer vom Frieden enttäuscht. Nur etwas sei heute besser als früher, sagt Kogulan. Das Leben ist sicher. Früher wurden wir regelmäßig von der sri lankischen Marine angegriffen, wenn wir auf hoher See fischten. Das ist vorbei. Geblieben sind einzig die indischen Eindringlinge. Mehrere dieser indischen Fischer hat die sri lankische Marine in den letzten Jahren erschossen oder festgenommen und ihre Boote beschlagnahmt. Aber die Abschreckung blieb aus. Und ein verbindliches Abkommen bislang auch. Was bleibt, ist ein unbemerkter Krieg auf hoher See.
Punkt 1. Das war eine Reportage unserer Südasien-Korrespondentin Karin Wenger. Von ihrer Reise in den Norden Sri Lankas erzählt sie gleich ausführlicher im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags.
Der Bundesrat empfiehlt, dem Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur FABI zuzustimmen. Die Vorlage sieht vor, dass Ausbau und Unterhalt des Bahnnetzes aus einem unbefristeten Fonds finanziert werden. Das Volk stimmt am 9. Februar über FABI ab. Die thailändische Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat hat es erneut abgelehnt, zurückzutreten. Oppositionschef Suthep Thaugsuban hatte gefordert, dass sie ihr Amt bis morgen Dienstag abgebe. Das sei aber nicht vereinbar mit der Verfassung, erklärte Shinawat. Währenddessen gehen die Straßenproteste in Bangkok weiter. Nächstes Jahr dürfte das Bruttoinlandprodukt der Schweiz um 2,2% wachsen. Das erwartet der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economiswiss. Hauptgrund dafür sei die Wirtschaftslage in Europa, die sich erhole.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.